Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge der neuen Saison quasi. Also die erste Saisonvorbereitungsfolge. Wir sind alle ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und ja, ich denke mal, wir kriegen es trotzdem hin. Darum an erster Stelle einmal herzlich willkommen auch an meine beiden Mitpodcaster. Einmal den Henry.
Moin.
Und den Tobi.
Hallo, hallo.
Ja, ist echt eine Weile her. Wir hatten jetzt zwei Interviewfolgen mit Aaron Donker, die Max Länge gemacht hat. An der Stelle auch nochmal Empfehlung, gerne reinhören. Und eine Mailback-Folge mit Simon und Jonas. Also wir drei sind seit dem Draft nicht mehr on air gewesen quasi. Haben uns eine etwas längere Sommerpause gegönnt und vielleicht können wir so ein bisschen offen erzählen. Wir hatten auch alle nicht so richtig Bock auf Football, oder?
Tobi nicht, würde ich sagen.
Ja, ich habe mir nach der ganzen Draftzeit, die dann irgendwie lief und war dann auch sehr intensiv, dass ich dann nach der Saison quasi nochmal eine Saison hatte, wenn man so möchte, echt auch viel Spieler geschaut. Und dann habe ich mir einen selbstverordneten Football-Winterschlaf genommen, um einfach da mal komplett Abstand zu gewinnen. War dann auch mal ganz gut. Ich meine, allzu viel ist ja auch nun wirklich nicht passiert eigentlich. Ja, und jetzt kann man so langsam wieder reinstarten. Und ich denke dann, wenn es dann Richtung Training Camp, Preseason-Spiele oder dann natürlich Woche 1 geht, kommt auch die Vorfreude und die Lust auf Football wieder vollumfänglich zurück. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Ja, und vor allem auch die Fußball-EM hat bei mir, glaube ich, echt ordentlich reingespielt, weil ich plötzlich wieder total Bock auf Fußball hatte, was davor irgendwie lange gar nicht der Fall war. Ich meine, wir haben jetzt auch recht lange auf ein großes Turnier warten müssen, nachdem es ja letztes Jahr ausgefallen ist. Und das hat dann echt dazu geführt, dass Football bei mir voll in den Hintergrund gerückt ist. Aber ja, EM ist durch. Aus deutscher Sicht dann doch eher etwas enttäuschend, aber da wollen wir jetzt auch nicht drüber reden. Von daher ja, würde ich sagen, jetzt volle Kraft voraus auf die Saison. Und ja, diese Folge geht es, wie schon erwähnt, um eine kleine Saison-Preview. Wir wollen uns den Spielplan mal ein bisschen genauer angucken. Die Seahawks ja, wie alle anderen Teams, dieses Jahr mit einem Spiel mehr. Die Saison wurde ausgeweitet und wir werden uns jede Woche mal ein bisschen angucken. Die Gegner, die da kommen, so ein bisschen oberflächlich unter die Lupe nehmen. Und bevor wir das machen, natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, und obwohl wir so lange jetzt hier nichts gemacht haben, ist auch nicht besonders viel passiert. Also wir haben jetzt hier eigentlich nur zwei wirkliche News. Die erste ist, undrafted Free Agent Wide Receiver Tamarion Terry wurde von den Seahawks entlassen. Das war erstmal eine ziemliche Überraschung. Ich habe zumindest daran gedacht, okay, vielleicht ist er verletzt. Er hatte ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen in seiner College-Karriere. Aber dann kam irgendwie raus, dass gegen ihn ermittelt wird, weil er an einem Mord in Georgia beteiligt gewesen sein soll. Das war im Jahr 2018, also eine ganz krasse Geschichte. Das wird auch nochmal interessant sein. Aber ja, das haben die Seahawks dann wohl früher erfahren und haben die Reißleine gezogen. Sicherlich die richtige Entscheidung. Ja, mal schauen, was sich daraus noch entwickelt, aber auf jeden Fall eine krasse Story. Und ähnlich krass ist jetzt, was sich um den ehemaligen Cornerback der Seahawks, Richard Sherman, entwickelt hat. Sherman, zwei Jahre bei den Niners gewesen, ne? Waren zwei Jahre, ich glaube.
Drei Jahre
sogar, krass, ja. Trotzdem uns als Seahawks-Fan natürlich immer noch verbunden, darum fanden wir, dass wir das jetzt auch immer mit in die News aufnehmen können. Und zwar hatte Sherman ja eine Art mentalen Zusammenbruch, also hatte wohl ziemliche Mental Health Probleme und ein Video kam raus, in dem er sehr aggressiv und schwer betrunken versucht, sich Zugang zum Haus eines Familienmitglieds zu verschaffen. Also wurde auch dutzendfach geteilt, ganz krass, fand ich auch ein bisschen unangemessen, dass dann wieder sehr Aufmerksamkeit heischend auf Social Media zu veröffentlichen, aber ja, wir haben es wahrscheinlich alle gesehen und das war wirklich als jemand, der Sherman als Spieler kennt, der auch weiß, ja, dass er einfach eigentlich ein total intelligenter Mensch ist und ein Aktivist und ja, jemand, der eigentlich in vielen Bereichen immer ein Vorbild war. Es ist natürlich dann besonders krass, ihn auf diese Art und Weise zu sehen. Ja, auf Social Media hat er sich mittlerweile auch entschuldigt. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt und Sherman hat es angekündigt, sich die Hilfe zu holen, die er benötigt. Darum an der Stelle auf jeden Fall, ja, alles Gute. Und denke mal, wir hoffen alle, dass er die Hilfe, die er benötigt, auch bekommt. Und ja, dass es da einen schnellen Weg der Besserung gibt. Aber ich denke, damit sind dann, wenn man sich auf die sportliche Seite nochmal bezieht, dann auch die Hoffnungen zerschlagen, dass er diese Saison überhaupt irgendwo spielt. Ich denke, es ist jetzt richtig und wichtig, dass er sich erstmal erholt und seine mentale Gesundheit auf jeden Fall wieder regenerieren kann. Ja, das waren so die zwei großen Nachrichten aus Seahawks Sicht. Und dann bleibt nur noch zu sagen, am 27. Juli beginnt das Trainingscamp der Seahawks. Also da wird dann auch ordentlich trainiert mit Helm, mit Pads, mit allem. Das war ja bis jetzt nicht so. Es gab ja nur die freiwilligen Camps, die ja ohne Ausrüstung stattgefunden haben. Da hat auch Aaron Donker im Interview ein bisschen was zu erzählt. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, gerne reinhören. Genau. Aber wie gesagt, das war es jetzt soweit an News. Nicht so viel passiert. Von daher würde ich sagen, starten wir direkt in unser Thema der Woche, die Season Preview mit dem Spielplan. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, und weil ich jetzt hier auch schon echt viel zu viel gelabert habe, würde ich sagen, gebe ich gleich mal ab hier. Henry, fang du gerne mal an. Week 1 gegen die Indianapolis Colts. Wie siehst du da unsere Chancen? Beziehungsweise man kann jetzt natürlich noch nicht alle Umstände mit einbeziehen, die bis da noch passieren. Aber was würdest du sagen, wie schätzt du die Colts ein?
Ich meine, die Colts sind ja schon seit so 2 bis 3 Jahren ein Team, das eigentlich relativ gut und tief aufgestellt ist, denen es aber irgendwie so immer ein bisschen am Quarterback mangelt, sozusagen. Also den Colts fehlt so ein Top-10-Quarterback, um zum Favoritenkreis, wenn es auch um den Super Bowl geht, gezählt zu werden. Ansonsten ist das eigentlich ein recht guter Kader der Colts. Jetzt dieses Jahr ist Carson Wentz, der Starter bei Indianapolis. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie wird der sich da zeigen, jetzt auch mit seinem Headcoach, der ja sein Offensive Coordinator bei den Eagles war. Was halt feststeht, ist, dass Carson Wentz letztes Jahr einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga war. Und insgesamt sehe ich da schon leichte Vorteile für die Seahawks. Einfach aufgrund auch der Ungewissheit auf der Quarterback-Position bei den Colts. Aber das Spiel ist kein einfaches und das kann in beide Richtungen gehen. Ja, ich hau jetzt wieder die Phrasen hier
rein. Ja, ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt im Doppelpass wäre das der Zeitpunkt für das Phrasenschwein. Tobi, hast du zu den Colts noch etwas, etwas andere Gedanken, die ein bisschen mehr durchblicken lassen?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Und ich gehe aber voll im Sieg aus. Tatsächlich ein schöner Auftakt, sieht auswärts. Das ist so mein Tipp jetzt. Also ich habe jetzt von den Colts nicht die große Angst und ob jetzt Wentz das Upgrade zu Rivers ist. Also
glaube ich nicht.
Nee. Glaube ich nämlich auch nicht. Und daher habe ich da zumindest mal den ersten Sieg der Saison direkt verbucht, mehr oder weniger. Also natürlich in Seahawks-Manier. Also entweder wird es dann viel zu knapp oder man dreht es am Ende, sowas halt, aber irgendwie ein Sieg.
Wahrscheinlich klare Führung und dann nur noch laufen und dann die Colts nochmal schön rankommen lassen.
Ja, man muss ja direkt wieder voll dabei sein, man muss ja wieder in den Modus kommen und da genau. Eignet sich das ja wunderbar.
Auf jeden Fall, ja. Man will die Fans ja auch nicht einschlafen lassen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zur Woche 2 gegen die Tennessee Titans. Stand jetzt würde ich sagen, das wird eine größere Herausforderung. Tobi, du hattest bis jetzt so wenig zu sagen. Du darfst jetzt mit den Titans mal anfangen.
Ja, also ich habe generell mal den Spielplan geguckt und ich bin ja ganz kurz zum Thema Spielplan. Also diese Inszenierung der NFL ist natürlich, kann man halten, was man will. Ich bin ja super emotionslos bei, wie so oft leider. Und dann ist für mich das Wichtigste eigentlich immer ein Home-Opener. Das kriegt man ja in Seattle relativ selten, weil ich glaube, die Seattle Sounders ist ja auch mitnutzen, das Stadion, und man sich da leider noch sehr oft überlappt. Aber dann Woche 2, nachdem man ein Jahr keine Fans hatte, dann das Spiel gegen die Titans, wo ich mich, also das ist so man spielt auch nicht so oft gegen die Titans und das ist eines der Spiele, auf die ich mich mit am meisten freue, die sich ja auch mit Julio Jones zum Beispiel verstärkt haben. Und hier gehe ich aber von einem krassen Shootout aus, also wenn ich jetzt eine Wette platzieren müsste, würde die, weiß nicht, über 42 Punkte oder irgendwie sowas werden. Also ich glaube, dass die Titans in der Defensive nicht stark sind und bei den Seahawks, da kommen wir dann in den ganzen Previews, die wir noch haben dazu, glaube ich auch nicht, dass die so stark sind, vor allem gegen das Wide Receiver-Duo mit Brown und Jones. Und da gehe ich von vielen Punkten aus. Da kann aber dann auf der anderen Seite Wilson unter dem neuen Offensive-Koordinator dann auch schön mithalten. Aber ich habe da schon mal die erste, leider auch die Niederlage dann. Also, dass man, die Seahawks sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, jetzt so unfassbar gut in die Saison zu starten. Ich wüsste nicht, warum es jetzt dieses Jahr anders werden sollte. Und da glaube ich, dass da auch schon der erste Dämpfer leider vorkommen wird.
Naja, letztes Jahr war es ja genau andersrum, ne? Also, das war ja ein fulminanter Start. Und dann ließ es doch sehr stark nach. Henry, hast du Angst vor dem Spieler, der die Titans ja mutmaßlich trägt, Derrick Henry?
Nee, vor allem Angst habe ich vor dem ja wahrscheinlich besten One-Two-Punch auf Wide Receiver der Liga, nämlich AJ Brown und Julio Jones. Das Matchup gegen die Secondary bzw. die Cornerbacks der Seahawks, die ja ja, mit DJ Reed jetzt nicht den größten, physischsten Cornerback haben und einem Akello Witherspoon, der wahrscheinlich starten wird, wo man auch nicht weiß, wie konstant er spielen wird, bereitet mir dann schon Sorgen. Ich gehe da mit Tobis Einschätzung mit. Ich glaube auch, dass das Potenzial für einen Shootout hat. Die Defensive der Titans ist ganz klar die Schwachstelle. Das müssen die Seahawks ausnutzen und versuchen, viele Punkte zu machen. Aber ich habe mir so die ersten 5 bis 6 Spiele angeschaut und das Spiel gegen die Titans hat mir dann schon mit am meisten Sorgen gemacht. Ich glaube, dass wir da die erste Niederlage verbuchen müssen.
Ja, ich finde sowieso, der Anfang der Saison ist tatsächlich nicht ohne. Also die Colts würde ich jetzt auch nicht zum Favoritenkreis zählen, aber Playoffs sind zumindest möglich. Das heißt, die sind schon mal nicht ganz schlecht. Dann ja, Tennessee, ihr habt es gesagt, starke Offense, da muss man auf jeden Fall auch nicht von einem deutlichen Spiel ausgehen. Woche 3 Minnesota, okay, aber dann auch 2 Division-Spiele gegen San Francisco und die Rams, also ja. Das ist schon ein happiger Beginn. Ich könnte mir auch, klar, das Spiel gegen Tennessee ist für mich sehr offen, ich wäre jetzt nicht völlig überrascht, wenn man das verliert, aber ich glaube, solche Shootout-Spiele sind aus Seattle-Sicht eigentlich immer ganz gut ausgegangen, von daher glaube ich, stand jetzt, dass man dieses Spiel auch gewinnen kann und bin dann einfach mal jetzt hier der Optimist in der Runde, muss ja auch mal sein. Ja, Woche 3 in Minnesota. das ist mal was Neues. Ich glaube auch sogar der Vikings Twitter-Account hatte sich explizit darüber gefreut, endlich mal nicht in Seattle spielen zu müssen. Tobi, glaubst du, das macht einen Unterschied auf den Ausgang des Spiels oder siehst du uns trotzdem da als Favoriten?
Nee, da sehe ich die Seahawks wieder als Favoriten tatsächlich, weil ich von Cousins auf Quarterback einfach nicht richtig überzeugt bin. Ich glaube auch nicht, dass er so schlecht ist, wie er gern gemacht wird, aber da sehe ich die Vorteile bei den Seahawks vor allem auch, wenn es darum geht, Passspiel der Seahawks gegen die Secondary der Vikings, wo man ja auch nicht so richtig weiß, was das wird. Jetzt haben sie irgendwie Patrick Peterson dazugeholt, den kennt man ja noch aus Cardinals-Zeiten und so richtig überzeugend war er jetzt die letzten Jahre ja auch eigentlich schon nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass man das sogar für Seahawks-Verhältnisse wirklich locker gewinnt, mit ein bisschen Abstand und ein bisschen nervenschonend, weil die Wochen danach, glaube ich, schon ein bisschen aufreibender werden.
Man muss ja aber auch dazu sagen, dass die Seahawks generell gegen Minnesota nicht verlieren, ne?
Das kommt ja, klar, die Regel muss natürlich auch diese Saison bestehen.
Ja. Ja, also da bin ich auch relativ optimistisch, muss ich sagen. Aber klar, alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich unter dem Wissensstand, den wir jetzt haben. Das kann natürlich dann vor der Saison oder vorm Spiel explizit nochmal ganz anders aussehen. Aber ja, so rein vom Spielermaterial bin ich da auf jeden Fall ganz zuversichtlich. Sehr spannend wird es dann in Woche 4. Da gibt es das erste Division-Duell und zwar in der Bay Area in San Francisco. Ja, vielleicht, Henry, was glaubst du, welcher Quarterback wird in dem Spiel für die 49ers auflaufen?
Also ich glaube, wenn sich Jimmy Garoppolo nicht ganz blöd anstellt in den ersten drei Wochen, dann wird er ganz klar noch starten. Ich kann mir vorstellen, dass Trey Lance vielleicht für so ein paar, keine Ahnung, Goal-Line-Packages oder für spezielle Situationen reinkommt, einfach um ihn auch so ein bisschen ans Spiel einfach so ein bisschen ranzuführen. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Spiel, wo man nicht unterschätzen darf, weil die 49ers letztes Jahr, obwohl sie extrem viele Ausfälle hatten, da waren ja teilweise, glaube ich, über die Saison 8 bis 9 Starter, die da die halbe Saison gefehlt haben, auch wichtige Starter, nicht mit dabei, und trotzdem haben es die von einer zustande gebracht, glaube ich, 6 oder 7 Spiele zu gewinnen. Jetzt kommen viele Spieler wieder zurück, wie zum Beispiel Nick Bosa oder den George Kittle, der ja auch weite Teile der Saison verpasst hatte. Es steht und fällt mit Jimmy Garoppolo. Ich bin ja, wie ihr bestimmt wisst, nicht wirklich überzeugt von ihm. Wie der klassische Game Manager Quarterback. Und ich bin fast froh, dass da wahrscheinlich noch Garoppolo spielen wird und wir dann keine Überraschung in Form von Trey Lance erleben können. Deswegen glaube ich, dass wir traditionell wieder dieses Spiel in San Francisco gewinnen, nur um dann zu Hause das Spiel zu verlieren.
Ja, würde mich auch nicht wundern. Also ich bin da bei dir. Ich denke auch, dass Garoppolo starten wird. Bin jetzt auch kein riesen Fan von ihm, aber man muss sich ja immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass sie mit ihm ja schon den Super Bowl erreicht haben. Also ich würde nicht davon sprechen, dass er sie da reingeführt hat. Ich denke, geführt hat sie da Shanahan. Aber er hat zumindest seine Rolle so gut gespielt, dass sie es geschafft haben. Und er war nicht so schlecht, dass sie es nicht genug Fehler gemacht, um es zu verkacken, sagen wir mal so. Von daher ist Garoppolo jetzt sicherlich kein Top-10-Quarterback, aber für die Niners, für das System, das sie spielen, reicht er ja. Darum muss man zumindest im Worst Case aus Seahawks Sicht damit rechnen, dass die Niners wieder eine ähnlich gute Saison spielen wie vor 2 Jahren. Und das macht sie natürlich dann auch sehr gefährlich in der Saison. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob sie es mit Garoppolo durchziehen oder ob Trey Lance doch früher, eher früh als spät seine Chance bekommt. Tobi, was meinst du, Garoppolo oder Lance in Woche 4?
Ja, ich rechne schon irgendwie damit, dass Lance spielt. Also ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass man einen Quarterback an der frühen Position auch zieht, um dann nicht die versuchen, die Upside mit Lance mitzunehmen, statt die Baseline, die man mit Garoppolo hat. Und allein für den Entertainment-Faktor würde ich halt auch lieber genau das sehen. Mhm. Aber ich glaube, die Frage Quarterback ist für mich gar nicht so krass entscheidend, weil wenn ich an das zweite Spiel gegen die 49ers letztes Jahr zurückdenke, da waren die arg gebeutelt und haben, glaube ich, mit CJ Beathard gespielt, kann das sein? Und das Spiel war enorm eng bis ins letzte Viertel. Da haben wir, glaube ich, in Arizona sogar gespielt, dieser komische Auswuchs der Corona-Saison. Mhm. Und die Defense hat da ja unglaublich gut gespielt. Nur die Offense konnte da irgendwie nichts entgegensetzen. Und ob da jetzt Garoppolo steht oder Lance, ich glaube, dass natürlich Division und dieses Spiel halt dann nochmal extrem knapp wird. Und habe jetzt auch gegen die 49ers in den zwei Spielen zum Beispiel einen Split drin. Also das war eins abgeben und eins gewinnen. Und deswegen, also die Quarterback-Frage ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern vielleicht braucht auch Shanahan nur diesen Systemausführer mit einer guten Defense, wobei man halt natürlich auch nicht weiß, wie die jetzt am Ende ist. Aber Stand jetzt glaube ich sogar, dass man das Spiel auch dann verliert. Also ich habe einen sehr schlechten Saisonstart, glaube ich, auch in meiner Prognose drin. Und das gehört dann auch dazu.
Ja, du, kann sehr gut sein. Das haben wir ja die letzten Jahre, du hast es angesprochen, häufiger mal gesehen, dass die Seahawks ein bisschen einen kleinen Stotterstart hatten. Da war dies letzte Jahr eine Ausnahme. Kommen wir zur Woche 5. Nächstes Division-Duell, diesmal zu Hause gegen die LA Rams. Und die Rams sind für mich tatsächlich der Favorit in der NFC West. Auch wenn sie letztes Jahr nur Zweiter geworden sind, aber haben uns dann ja direkt in den Playoffs rausgeschmissen. Haben sich dann jetzt in der Offseason Matthew Stafford geholt, den ehemaligen Quarterback der Lions, haben dafür Jared Goff abgegeben und 2 First-Round-Picks, also sind ähnlich spendabel mit ihren Future-Picks wie die Seahawks. Ja, es ist für mich ein Riesen-Upgrade, also man muss ihn sicherlich nicht overhypen, das wird jetzt zum Teil auch getan, aber ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr großes Upgrade gegenüber Jared Goff ist, der ja dann doch sehr limitiert war, vor allem gegen Druck. Wohingegen Stafford das ja durchaus auch gut hinbekommt. Und ich glaube, dass McVay einfach sehr froh ist, mal einen Quarterback zu haben, der ja ihm ein bisschen mehr gibt als nur das, was er da irgendwie im System mit ihm plant. Also er war ja auch bei Washington Offensive Coordinator, hat er mit Cousins ja auch eher einen Quarterback, der ja so ein bisschen Game Manager Plus ist, sage ich mal. Also ich finde Cousins schon deutlich besser als Goff, aber der gibt dir jetzt auch nicht besonders viel außerhalb der Strukturen. Und ich glaube, dass Stafford das auf jeden Fall kann. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er dann eingesetzt wird. Und das Receiving Core mit Robert Woods und Cooper Kupp ist auf jeden Fall ein gutes Duo. Dahinter ein paar junge Spieler mit Van Jefferson, Tutu Atwell. Also da wird sicherlich auch einer von denen eine etwas größere Rolle spielen können. DeSean Jackson, wenn er dann irgendwann mal verletzungsfrei bleibt, kann auch immer ein Faktor sein, vor allem für lange Bälle. Cam Akers auf Running Back, Tyler Higbee auf Tight End. Also es ist schon eine sehr potente Offense. Die Defense war extrem stark letzte Saison. Da muss man hoffen, dass sie einen kleinen Rückschritt macht, weil Defensivleistung an sich einfach nicht so leicht von Saison zu Saison aufrechtzuerhalten sind. Und der Defensive Coordinator Staley auch verloren wurde an die Chargers, die ihn als Head Coach verpflichtet haben. Von daher wird es interessant zu sehen sein, wie die Rams das kompensieren. Aber ja, für mich auf jeden Fall auch mindestens ein Spiel der Saison wird gegen die Rams verloren werden. Tobi, bist du auch hier wieder so pessimistisch?
Ja, noch pessimistischer. Ich glaube, dass man beide Spiele gegen die Rams dieses Jahr verliert.
Du hast jetzt schon vier Niederlagen, ne?
Ja, ist richtig. Also San Francisco, gut, ist mir egal, in welche Woche man das schiebt, aber ich habe auch da 1-1. Also ja, ich habe, wie man es dreht, also zu Saisonbeginn eventuell schon viele Niederlagen, ja.
Also für mich sind die LA Rams nicht Favorit in der Division. Aber ein sehr, sehr schwieriger Gegner natürlich. Klar ist Stafford ein Upgrade, ein großes gegenüber Jared Goff. Aber ich glaube, dass man erwarten kann, dass in der Art und Weise, wie die Offense sich wahrscheinlich verbessern würde, die Defense wahrscheinlich in Richtung Mittelmaß ein Stück weit regressieren wird. Vom Coaching-Staff wurden wichtige Trainer verloren. Ich weiß nicht, also es wird ja immer gesagt, dass Stafford zum Beispiel jetzt bei den Lions keine große Hilfe hatte, keinen guten Supporting-Cast. Für mich stimmt das gar nicht. Also wenn man es jetzt nur auf die Defensive bezieht, vielleicht schon, ja, klar. Aber Matthew Stafford hatte bei den Lions auch jetzt in den letzten 3-4 Jahren mit Golladay, mit Tate, Marvin Jones war das, glaube ich, noch, eigentlich immer recht gutes Wide Receiving Core und jetzt auch keine O-Line, die an beste Zeiten der Seahawks erinnert. Von dem her wäre ich mich eigentlich immer gegen dieses Argument. Ich glaube, der entscheidende Unterschied wird sein, dass eben Stafford einen besseren Playcaller haben wird, aber ich bin noch nicht so ganz auf diesem Hype-Train, Stafford, dass er jetzt irgendwie voll angreifen wird und MVP-Zahlen auflegen könnte.
Also ich bin so weit auf dem Hype-Train, dass ich ihn mir in der Best-Ball-Liga geholt habe. nee, aber ich bin da total bei dir. Ich finde auch, dass das Receiving Core der Lions zu schlecht wegkommt in diesen Vergleichen. Ich meine mich aber auch erinnern zu können, dass da sehr viele Verletzungsprobleme immer waren. Also ich glaube, Tate, Jones und Golladay haben so gut wie nie gleichzeitig auf dem Platz gestanden. Tate ist ja jetzt auch schon seit, wie lange ist der nicht mehr bei den Lions? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ne? Also ich glaube, Tate und Golladay hatten auch gar nicht so viele Jahre zusammen. Aber ich glaube, irgendwer war immer verletzt. Von daher muss man natürlich schauen, dass das jetzt in LA anders wird. Ich glaube, Kupp war ja auch nicht immer fit. Aber du hast es gesagt, also das Playcalling McVay ist da, glaube ich, der große Unterschied. Ich meine, letztes Jahr war, glaube ich, Daryl Bevel bei den Lions OC. Den haben wir ja auch noch in Erinnerung. Ist sicherlich kein schlechter Offensive Coordinator, aber ist, was die Kreativität angeht, mit der man diese, ja, eine Offense führen kann, natürlich noch ein ganz, ganz anderer Typ als ein Sean McVay. Von daher denke ich schon, dass er aus Stafford noch einiges rausholen kann. Und ja, du sagst, die Rams sind nicht dein Favorit. Wer ist es dann? Die Seahawks dann tatsächlich?
Ja. Okay. Einfach aus dem Grund, dass wir wahrscheinlich die beste Offense haben werden und halt auch den besten Quarterback. Mhm. Das macht für mich die Seahawks zum Favoriten.
Ja, bei Quarterback gehe ich mit, bei bester Offense schwierig. Also
es, das, weiß, halt, das weiß man halt nie. Das,
genau,
es gibt viele,
das ist halt die große Frage.
Variablen mit dabei, wie wird sich Trey Lance entwickeln, wie wird sich Stafford mit bei den Rams entfalten können. Wie
ja, und entwickeln. Vor allen Dingen, was macht Shane Waldron bei den Seahawks? Ne? Also,
genau.
Wie
na, recht optimistisch. Mal gucken.
Ja, inwieweit wird die Offense angepasst? Ja, also es wird spannend zu sehen sein. Aber gut, dann sind wir uns schon mal nicht ganz einig. Das macht es ja zumindest schon ein bisschen spannend.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Outrage auf Seahawks Twitter, wenn die Seahawks nach dem ersten Spiel nur eine Early Down Pass Rate von 50% haben.
Oder ja. Da freut sich zumindest mein Chris Carson Dynasty Share. So, genug Fantasy.
Ja, Woche 6. Ja, Woche 5 ist ja eigentlich auch der Start der Horrorwochen für deutsche Fans, wenn ich das jetzt gerade nochmal offen habe.
Stimmt, auf die Uhrzeiten
habe ich gar nicht geschaut. Ja, das ist eine Katastrophe. Oh. Das ist ja dann Thursday Night Football, danach Sunday Night, danach Monday Night.
Ist genau wie letztes Jahr. Dann glaube ich auch 3 oder 4 Spiele nachts nacheinander.
Das wird hart für die, die es live gucken. Ich muss gucken, ob ich mir jetzt lieber am nächsten Morgen direkt anschaue. Also.
Ja.
Denn müsste man sein, ne?
Ich wollte gerade sagen, also Thursday oder Monday Night finde ich voll okay. Ja. Was ich hasse, sind Sunday Night-Spiele, weil ich ja versuche immer alles zu sehen und normalerweise schlafe ich dann halt einfach vor, aber das geht ja am Sonntag nicht. Mhm. Da muss man ja dann ab 19 Uhr vom Fernseher sitzen und da habe ich dann die meisten Probleme, aber so Donnerstag dann schön um 2 einen Wecker stellen, das geht auf jeden Fall fit.
Das geht.
Wenn man nicht arbeiten muss. Also, kleiner Disclaimer an die hart arbeitende Bevölkerung, die den Podcast hört.
Die Wohlstandsstudis aus dem Boardhawks-Podcast, die müssen da nicht arbeiten.
Ja, ja. Max Brenning, halt dein dummes Messi-Maul.
Ja. Jetzt zahlst du erstmal 3 € für den Schrott.
Ja. Ja, für den Schrott. Was ist eigentlich mit personalisierter Werbung? Können wir das auch für Studenten zuschneiden irgendwie?
Wäre angemessen, ja. Aber wir schalten ja gerade sowieso noch keine Werbung. Ich weiß auch nicht, warum noch niemand auf uns aufmerksam geworden ist.
Es hat sich auch noch kein Energy-Lieferant bei mir gemeldet. Trotz meines Aufrufs letzte Saison. Ist eine Frechheit.
Ja, du müsstest häufiger die Dose während der Folge öffnen. Du hast sie jetzt vor der Folge geöffnet. Das hört dann natürlich keiner.
Stimmt, ja.
Aber ja, ich bin ja auch immer noch davon, Werbung für Kondome zu machen und dann damit zu werben, dass es damit eine bessere Protection gibt, als die Russell Wilson hat.
Da würde ich jetzt mittlerweile einen Case machen, dass vielleicht Russell Wilson auch eine sehr, sehr gute Protection hat.
Das
99,9%.
Kann man nur die Daumen drücken.
Dann, dass wir das monetarisieren hier, würde ich sagen. Ne?
Ja, ich denke auch. Das ist nur konsequent.
Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Werbe...
Für den Podcast eines eingetragenen Vereins.
Meldet euch.
So, Woche 6, genug Schabernack, würde Philipp Amthor sagen. Woche 6 in Pittsburgh. Big Ben, der alte Opa, versucht es nochmal mit seinem sehr jungen Receiving. Ist der eigentlich doppelt so alt wie sein Receiving-Core? Noch nicht ganz, ne? Aber ist nicht ganz. Also Claypool müsste ja der Jüngste sein, glaube ich, ne? Also ich glaube, so weit entfernt ist er davon nicht. Aber ja, letztes Jahr sehr viel gepasst, weil das Laufspiel auch einfach so überhaupt nicht funktioniert hat. Was erstmal an der O-Line lag, aber auch am unglaublich schwachen Laufspiel von James Conner. Da haben sich die Steelers gesagt, so, da holen wir jetzt mal richtig Verstärkung und haben in der ersten Runde Najee Harris gedraftet, statt direkt die O-Line mal zu verstärken. Aber gut, jetzt haben sie zumindest eine Waffe auf Running Back, die auch gut Bälle fangen kann. Ein sehr junges, aber starkes Receiving Core. Die Defensive letztes Jahr auch ähnlich wie bei den Rams sehr stark. Tobi, hast du Angst vor Pittsburgh oder glaubst du, das wird eine leichte Sache?
Nein, weil ich Big Ben nicht mehr vertraue. Glaube ich, dass man vor 2 Jahren hat man gegen Pittsburgh erst gespielt oder vor 3, dass man das auch nochmal wiederholt, dass man in Pittsburgh tatsächlich gewinnt. Ausschlaggebend für mich da auch wieder die erhoffte Leistungssteigerung oder die erneute Leistungssteigerung der Seahawks Offense gegen dann eine Steelers Defense, ja, die dann vermutlich, weiß nicht, etwas überdurchschnittlich sein wird. Ich aber vor der Offense der Steelers jetzt nicht besonders viel Angst habe, muss ich sagen. Also ich mag die Receiver, ich mag auch Najee Harris sehr, mochte ich auch Pre-Draft schon, und aber ich glaube, steht und fällt natürlich mit dem Quarterback und auch der O-Line, die ja da auch etwas an Klasse verloren hat, und Big Ben Arm vertraue ich einfach nicht mehr, und deswegen glaube ich, dass man da auch gewinnen wird.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und warum die Steelers glauben, dass der Running Back und nicht die O-Line das Problem für das Laufspiel ist, das werden sie wahrscheinlich aus dem Laufe der Saison merken oder rausfinden.
Also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass, also wenn die O-Line genauso spielt wie letztes Jahr, glaube ich schon, dass Najee Harris da mehr rausholt, als es James Conner getan hätte. Aber ja, es ist halt ein marginaler Unterschied, glaube ich. Also die O-Line ist da sicherlich ausschlaggebend. Big Ben ist wohl gerade ordentlich auf Diät. Also ich habe gelesen, der haut eine ziemlich krasse Diät hin, die wohl die von Tom Brady sogar noch übersteigen soll, was die Extreme angeht. Also sehr diszipliniert. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie ausschlaggebend sein kann. Aber ja.
Wo du gerade Tom Brady sagst. Der Mann ist 43 und spielt mit einem gerissenen Außenband und spielt so eine Saison. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Michigan, guter Mann.
Hat ja sonst noch keiner erwähnt, ne?
Ja, nee, muss man unbedingt noch mal erwähnen. Unglaublich. Ja.
Das war auch schon wieder so, ja, Leute, ist doch jetzt auch egal.
Ja, oder? aber es ist krass, ist auf jeden Fall krass. Und Big Ben hat halt die striktere Diät leider auch ein bisschen nötig, muss man ja auch mal dazu
sagen. Das ist ne? Richtig. Das ja. muss man
die berühmte sagen. Klippe ist nahe, Freunde.
Naja. ja, Defensive, was meint ihr? Auch eine Regression, die da sich ankündigt?
Ja.
Wahrscheinlich. Zweifel ja, ne?
Zweifel ja.
Definitiv. Bud Dupree auch nicht mehr dabei. Der war ja, glaube ich, nur zwei Edge-Rusher bei den Steelers. Also wird man bestimmt auch merken, dass da nicht mehr ganz so viel Druck kommt, aber mit TJ Watt natürlich immer noch einen der besten Pass-Rusher der Liga in den eigenen Reihen. Secondary stark, also ich denke mal, mit Devin Bush auch einen starken Linebacker. Schon noch sehr, sehr gut besetzt. Also ist jetzt nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Definitiv.
Woche 7 zu Hause gegen die New Orleans Saints, die sich die Frage stellen müssen, wen stellen wir auf? Jameis Winston oder einen Tyland? Was glaubt ihr? Taysom Hill oder Jameis Winston, wer wird der Quarterback der Saints?
Ich glaube schon Jameis Winston, also ich rechne schon damit, dass der Starter ist. Aber wenn man jetzt irgendwie aus fantasy-technischer Sicht denkt, dann muss man mit in Betracht ziehen, dass wahrscheinlich ein paar Goal-Line-Situationen Taysom Hill ein paar Punkte wegnehmen wird. Also ja, so wird sich, glaube ich, gestalten. Also ich glaube, dass Jameis Winston der Starter ist. Und Taysom Hill halt in speziellen Situationen immer mal wieder reingeschmissen wird.
Ja, wenn Winston spielt, dann gibt es gar keine Goal-Line-Situation, weil die Dinger sowieso immer aus 50 Yards in die Endzone pfeffert. Also,
und dann ist das ein Pick oder ein Touchdown. Ne?
Genau, da kannst du dann würfeln, aber Goal-Line-Situation wird es wenige geben.
Wobei ich gespannt bin, weil Winston hat ja seine Augen lasern lassen. Ich glaube, es wäre das erste Mal Starter nach dem Eingriff. Und naja, auf einmal steht das in 80-20 für Touchdowns um. Und dann okay, haben wir hier einen Superstar.
Dann haben wir ein großes Problem. Vor allem in Verbindung mit Sean Payton, ne?
Ja. Aber das wird zumindest spannend. Ich hoffe, ich bin jetzt kein Saints-Fan, aber ich hoffe, dass man Jameis Winston nochmal eine Chance gibt, weil ich ihn dann auch gerne mal mit Sean Payton eben sehen würde als Coach. Ich glaube, Winston hat letzte Saison irgendwie nur einen Snap gespielt oder so und in einem Trickplay und da hat er gleich einen Touchdown geworfen. Also, war es ein Touchdown oder war es einfach nur ein langer Pass? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sah der sehr schön aus.
Ja, Touchdown.
Da kann man.
Ich glaube aber, dass wir das Spiel gewinnen werden.
Ja, Stand jetzt würde ich auch dazu tendieren, zumal die Saints halt einfach, klar, die haben immer noch irgendwie offensiv haben sie ihre beiden Superstars, Michael Thomas und Alvin Kamara, aber dahinter ist es halt echt mau. Also auf Wide Receiver hast du dann da Traquan Smith, ja, der gefühlt seit vier Jahren ausbrechen soll oder drei Jahren, von dem aber auch irgendwie nicht wirklich was kommt. Und man hat es jetzt auch nicht sich so stark verstärkt. Oder haben die Saints auf Wide Receiver irgendwas gemacht im Draft? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Ich glaube, sie haben nichts Nennenswertes.
Naja, aus dem letzten Jahr Adam Troutman in Thailand haben sie noch. Und Nick Vinette tatsächlich noch ich glaube, Nick Vinette ist Tight End 1.
Troutman ist Tight End 1, meine ich.
Ja, also auf Our Lads war Vinette, glaube ich, auf 1.
Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass Troutman, der hat ja eine gute Rookie-Saison gespielt. Ich glaube schon, dass der die 1 sein wird, aber das wird sich natürlich zeigen dann.
Ja, die Defensive immer noch mindestens mal solide, also eigentlich in allen Teilen gut besetzt. da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen aus Saints Sicht. Aber ja, die Offense ist halt ein großes Fragezeichen. Also ja, ich gehe auch von Winston aus, aber es gibt tatsächlich auch viele Experten, die die Taysom Hill die Starterrolle zutrauen. Also das ist auf keinen Fall irgendwie gegessen. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Ja, Woche 8 gegen Jacksonville. Tobi, Trevor Lawrence, wird der direkt rasieren oder braucht er ein bisschen Eingewöhnungszeit?
Also wenn ein Rookie-Quarterback, wenn man so sagen möchte, direkt rasieren wird, dann hat der Trevor Lawrence allein mit der Spielweise, die er hat, auch wenn er seine kleinen Schwächen hatte, die ja gerne unter den Tisch fallen, glaube ich, das Potenzial, da wirklich am ehesten zu rasieren, der Rookie-Klasse, weil Lance wird eventuell sitzen, Fields, ja, angeblich ist er auch noch, ist er nicht Starter bei den Bears. dann hat Lawrence auf jeden Fall das Potenzial dazu und ich bin dann ganz froh, dass wir dieses Jahr dann gegen Jacksonville spielen, weil ich meine, den First Overall Pick wird man eh ein bisschen begutachten, mal immer wieder oder auch in der Red Zone und so weiter. Aber dass man da jetzt mal ein gesamtes Spiel auch mal nochmal Lawrence in Ruhe sehen kann, finde ich dann ganz angenehm. Ansonsten ist es für mich aber ein ziemlich klarer Sieg eigentlich. Also ich glaube, Lawrence wird auch nicht in einem Shootout direkt irgendwie die Oberhand gegen die Seahawks. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also wird sie nicht behalten. Da gehe ich von einem klaren Sieg aus. Freue mich aber auf das Aufeinandertreffen gegen die Jaguars. Und es wird nicht so laufen wie vor ein paar Jahren, als man in Jacksonville wirklich untergegangen ist, als sie damals ja ins Championship-Game eingezogen sind. Und da kann ich mich auch an tiefe Bomben von Bortles erinnern, die auf einmal ankamen und dieser unglaublichen Defense, die sie damals gestellt haben. Und ich glaube, da ist dieses Jahr noch nicht der Zeitpunkt für Jacksonville, um in irgendeiner Form diese Leistung nochmal abzurufen.
Ja, sehe ich ähnlich, weil Jacksonville so eins der Roster hat, die mit am meisten Löcher haben, für mich im Moment noch. Deswegen, die Defensive ist auch ein großes Fragezeichen und offensiv hat man zwar ein gutes, junges Receiving Core, aber abgesehen davon ist es ein kleines Fragezeichen. Wer ist eigentlich der Tight End bei den Jaguars? Weiß das jemand?
Tim Tebow, Baby. Also ich weiß tatsächlich nicht, wer wen sie da sonst noch haben. Also ja. Ist Tebow im Dev-Chat momentan auf 1?
Keine Ahnung. Diesen einen aussprechlichen, den man ja angeblich in jedes Fantasy-Roster holen soll, was ich aber nicht machen werde.
Von dem habe ich nicht mal gehört. Ja, also da sieht man, wie wenig ich mich mit Football beschäftigt habe. Mhm. Ja. Aber gut, ja, du hast es gesagt, spannende junge Offense, ne? Chark, Chenault auf Receiver, Etienne und Robinson auf Running Back. Also da kann man sicherlich einiges mit anstellen, zumal Etienne ja, wie man gehört hat, auch sehr stark ins Passing Game mit eingebaut werden soll. Da kann
übrigens
man mal schauen.
Ja. Ist ja Chenault derjenige Wide Receiver, der jetzt auch gerade Riesenhype bezüglich Fantasy bekommt. Mhm. Ne?
Ja. Ja, bin ich auch gespannt, ob Chark sich da so leicht verdrängen lässt. Der hat ja letztes Jahr auch noch ordentlich Hype gekriegt, hat es dann wenig zurückzahlen können.
Ja, dann hatte
aber,
ich in mehreren Ligen gezogen, glaube ich.
Ja. Ja, ich halte weiter meine Shares an Chark, also da bin ich,
naja, genau,
bin ich immer noch überzeugt von.
Was hältst du von Chenault? Abstand.
So in etwa, ja.
Ja, in Woche 9 ist dann die Bye-Week der Seahawks auf jeden Fall ganz, ganz schön gelegen, genau in der Mitte. Also kann man sich ordentlich regenerieren und hat dann nochmal genauso lange vor sich. Ich glaube, die letzten Bye-Weeks der Seahawks waren alle ein bisschen früh. Von daher ist es mal eine ganz nette Abwechslung, das jetzt genau in der Saisonmitte zu haben, bevor dann in Woche 10 direkt wieder ein dicker Kracher ansteht. Und zwar dürfen die Seahawks im November nach Green Bay fliegen, was ja zumindest mal nicht ganz so angenehm sein kann. Das Wetter in Green Bay ist ja dann noch ein bisschen erbarmungsloser als in Seattle. Die Quote der letzten Jahre ist auch echt mies. Henry, siehst du da, also beziehungsweise wie groß siehst du die Chancen des Seahawks, trotzdem einen Sieg mitzunehmen?
Ja, es ist an einer Personalie total abhängig, wie man das Spiel einschätzt. Es ist halt eben die Frage, Aaron Rodgers dieses Jahr bei den Packers spielt oder ob dann Jordan Love an der Sender steht. Wenn Rodgers spielt, dann ist das für mich eine Niederlage. Weil die Offense der Packers einfach jetzt auch in Verbindung mit LaFleur letztes Jahr einfach überragend war und ich glaube nicht, dass sie sich da großartig verschlechtern, wenn Rodgers wieder spielt. Selbst bei Jordan Love weiß man, das ist ja auch eine riesige Blackbox, also weiß man auch gar nicht, was man da erwarten kann. Wenn dann Woche 10 da ist, kann man das wahrscheinlich schon besser einschätzen, falls er derjenige ist, der startet und Rodgers dann wirklich nicht spielt. Ich würde sagen, wenn Rodgers spielt, dann ist das eine Niederlage und wenn Love spielt, dann gewinnen wir das.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Aber also, ich meine, wie seht ihr denn die Chance, dass Rodgers, also jetzt mal aus eurer Sicht, bei den Packers dieses Jahr spielt? Das würde mich mal interessieren.
Also für mich ist die Chance immer noch relativ hoch. Klar gibt es immer wieder so ein bisschen Rumgezicke und ja, ne, was hat er gesagt? I have to figure it out. Also ja, ne, er muss es noch überlegen, aber im Endeffekt glaube ich, sind die Optionen jetzt auch nicht so riesig. Die Broncos hätten sicherlich weiter Interesse, aber ich glaube, die Packers können ihn am Ende doch noch überzeugen. Zumindest hieß es eine Jahr jetzt noch bei den Packers zu spielen. Also ich würde mal sagen, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass er bei den Packers spielt, so bei 70%.
Okay, ich sehe ein bisschen unsicherer, muss ich sagen. Vom Gefühl her einfach, was man auch in den letzten Wochen so von Packers-Seite gehört hat. Da gab es neulich, glaube ich, eine Pressekonferenz von Mark Murphy, der CEO. Er meinte, er wird jetzt zu Causa Rodgers keine Fragen beantworten, ja. Weil es in der PK um andere Dinge geht. Also irgendwie, weiß nicht, mal gucken.
Ja, Tobi, was meinst du? 70%, ist dir das zu optimistisch
ja, aus? 50-50, ne? Ja oder nein?
Ja.
Echt? Nee, aber wirklich 50-50 ist so mein Tipp dazu. Es wundert mich aber allerdings, dass in der Packers-Franchise, die ja von Fans geführt ist und eine große Familie ist, dass es da so große Querelen gibt, dass das hat mein Weltbild nachhaltig erschüttert und deswegen
keine echte Liebe.
Kann ich, ja, keine echte Liebe, das kenne ich ja auch von meinem Fußballverein und deswegen hat mich das sowieso alles sehr erstaunt, dass es da so einen großen Ärger gibt. Rodgers ist ja auch, glaube ich, aber auch selbst nicht der einfachste Mensch auf dieser Welt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ja, deswegen, also 50-50, also es gibt für ihn sportlich keine bessere Option, aber wenn es menschlich halt nicht mehr passt, dann wird er trotzdem keinen Weg dran vorbeiführen. Aber
meinst du, dass es sportlich keine, also glaubst du, die Broncos wären keine bessere Option?
Die wären eine bessere Option, aber ich glaube, die Packers haben trotzdem noch das beste Gesamtpaket, würde ich jetzt aber mal sagen. Ja.
Das würde ich widersprechen. Ich glaube, also die Broncos sind für mich Instant-Contender mit Aaron Rodgers. Ja. Selbst wenn sie dafür einen Blue-Chip-Defender und irgendwie einen First-Round-Pick abgeben.
Ja, finde ich schwierig. Aber ich glaube, dass, also so wie die Packers ja jetzt auch performt haben, ich weiß nicht, ob dann, egal ob dann auch die Munition, die er da um sich herum hat und die Defense, die ja auch wirklich für den Broncos auf dem Papier zumindest sehr gut aussieht, ob die jetzt dann, ob das Team als Gesamtes dann besser ist mit Rodgers als Green Bay mit Rodgers. Also,
ja. Ja klar, ihr müsst natürlich erstmal alles lernen, ne? Ja. Also Playbook und System und so weiter, das kann man jetzt sicherlich nicht wie bei Madden einfach blind übertragen und einführen. Aber also ich glaube schon, dass er bei den Broncos zumindest insoweit glücklicher wäre, dass er da deutlich mehr Optionen eben auch hat. Also bei den Packers hast du ja wirklich nur Adams und dann ganz lange mal gar nichts. Und dann kannst du vielleicht nochmal auf Aaron Jones werfen, aber dahinter, was du dann weiter rumlaufen hast, Alan Lazard, Marcus Valdes-Scantling, jetzt haben sie Mary Rodgers gedraftet, okay. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht das, was Rodgers sich jetzt irgendwie unter vernünftiger Verstärkung vorgestellt hat. Von daher glaube ich, dass er dann mit Sutton, Jerry Jeudy, Noah Fant, KJ Hamler, dass er da etwas zufriedener wäre. Ja. Aber naja.
Ich glaube, mit den Broncos wäre er zumindest am nächsten dran, sportlich mitzuhalten mit dem, was er bei den Packers quasi schon hat.
Am Ende sowieso alles eine Frage des Preises. Ich glaube, wenn die Broncos den da jetzt 3 First-Rounder auf den Tisch knallen und noch Von Miller drauflegen, dann werden die Packers, glaube ich, auch nicht mehr Nein sagen. Aber ist natürlich die Frage, wie viel sie denn für einen 39-jährigen Quarterback überhaupt zahlen wollen.
Ja, und ich glaube, das Broncos Front Office ist auch wirklich sehr starrsinnig. Und ich mochte Drew Lock einigermaßen und ich glaube, dass sie aber auch den lieben. Also ich mag ihn, sie lieben ihn und ich glaube, dass sie es irgendwie mit ihm durchziehen wollen. Aber ich glaube nicht, dass es klappt, aber deswegen, die Front Office-Entscheidungen der Broncos sind ja auch nicht immer so ganz glücklich und
jetzt muss ich gerade wieder dran denken, dass sie einfach Justin Fields nicht gezogen haben und die Chance dazu hatten. Ja. Das ist unglaublich für mich, wirklich.
Ja. Dafür hat man jetzt einen guten Cornerback. So.
Auch wichtig, aber natürlich.
Wen hatte man da gezogen als Cornerback, Broncos?
Surtain, glaube ich.
Ah, Surtain, ja. Genau.
Ja, kommen wir weg aus dem Norden, ab in den Süden, nach Arizona. In Woche 11 das erste Spiel gegen Arizona, recht spät. Ja. Und ja, die Cardinals finde ich ein bisschen schwierig zu berechnen, muss ich sagen. Also Kingsbury geht jetzt ins dritte Jahr, bis jetzt noch keine Playoffs erreicht. Ich glaube, die ersten werden auch ein bisschen ungeduldig mit ihm. Kyler Murray hat für mich gezeigt, dass er der Quarterback der Zukunft sein kann. Henry, wie siehst du das? Glaubst du, Murray haben sie denjenigen gefunden, um den man jetzt rum aufbauen muss? Oder muss er sich für dich noch weiter beweisen?
Weiter beweisen muss man sich immer in der NFL, aber ja, genug gezeigt hatte.
Ja, klar. Wirklich hier, also.
genug gezeigt hat er für mich eigentlich schon. Das Spiel gegen Arizona, ich muss ganz mal allgemein dazu sagen, dass alle Spiele in der NFC West wirklich nicht einfach sind. Also es gibt ja viele Divisionen, wo du, keine Ahnung, ein Team wie die Jaguars dabei hast oder ein Team wie Houston oder sowas. Und das ist bei der NFC West einfach nicht der Fall.
Also oder die Jaguars und Houston, wie
in der NFC South. Stimmt, ja klar. Oh mein Gott. Und deswegen wird das Spiel wirklich, wirklich schwierig. Es wird ja auch immer behauptet, dass die NFC West die stärkste Division der NFL sei. In der Breite würde ich das sagen, aber nicht in der Spitze. Also ich glaube, dass alle Teams das Potenzial haben, einen Winning Season zu erreichen, mhm, und auch in die Playoffs zu kommen. Aber ich sehe irgendwie in der NFC West kein Team, das absoluter Contender aller Buccaneers ist. Und die Arizona Cardinals sind für mich so ein klassisches Team, das irgendwie auch so da zwischen 9 und 11 Siegen erreichen wird am Ende der Saison. Keine Ahnung, also ich glaube, das können wir schon gewinnen.
Also für mich, also ich hätte Arizona jetzt auf dem letzten Platz, wenn ich unsere Division jetzt ranken müsste. Und trotzdem sehe ich es ähnlich wie du. Also ich glaube nicht, dass sie so viele Spiele verlieren werden, weil sie sich eben auch stark verstärkt haben. Letzte Saison sind sie auch nur knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt. Von daher könnte ich es mir zumindest vorstellen, dass in unserer Division dann am Ende jeder einen Winning Record hat, auch wenn das natürlich schwierig wird, wenn man sich hier untereinander immer auch die Siege wegnimmt.
Ja.
Aber ja, wird auf jeden Fall interessant. Aber allgemein Arizona natürlich ordentlich verstärkt. AJ Green ist jetzt zweiter Receiver, würde ich sagen. Ist halt die Frage, ob es noch drauf hat. Ne? Also nee. Bei den Bengals hat er zumindest einige Targets gesehen. Also er wurde zumindest ordentlich angespielt. Jetzt muss er nur die 2 sein. Vielleicht klappt es ja besser hinter Hopkins. Man weiß es nicht. Aber ja, die O-Line wurde verstärkt. Die Cardinals haben jetzt einen vernünftigen Center. Wie hieß er jetzt noch von den Raiders?
Hudson?
Hudson, genau. Ja. Hätte ich für die Seahawks mir auch vorstellen können. Aber man hat sich dann ja auch für Gabe Jackson entschieden. Also bei den Raiders war O-Line aus Verkauf. Die Defensive wurde verstärkt, sowohl im Draft als auch in der Free Agency. J.J. Watt spielt jetzt auch bei den Cardinals. Also man hat sich da schon ein paar Namen rangeholt. Klar, einige schon im Spätherbst ihrer Karriere, aber helfen können sie bestimmt trotzdem noch. Also es gibt, jetzt kommt auch nochmal Phrasenschweinspruch, es gibt keine Kleinen mehr. Keine Kleinen mehr in der NFC West.
Außer Kyler Murray.
Oh, stark. Ja doch, der war gut. Ja. Aber ja, für mich auch. Also ein Spiel gegen die Cardinals werden wir auf jeden Fall gewinnen.
Ich muss nur sagen, Kyler Murray sieht immer aus wie so ein kleines Kind, wenn er über den Platz rennt.
Ja, der Helm ist auch so groß, ne? Ja. Also ich finde, so rein von der Körpergröße finde ich es jetzt gar nicht so krass, aber ich finde, der Helm ist einfach so absurd groß für seinen Körper. Also das sieht total albern aus, wie so Jugendfootball, aber die haben keine Kinderhelme mehr gekriegt und müssen dann die Erwachsenen aufsetzen. Also schon,
ja, schon. Oder wie wenn Insigne den Ball führt, ne?
Das ist richtig. Ja. So, jetzt kommen hier die Fußball-Anekdoten.
Ja, zu den Cardinals aber noch. Ich finde irgendwie AJ Green ist vielleicht nochmal für ein, zwei Jahre eine ordentliche Option, aber es ist ja auch nichts Gutes. J.J. Watt war ja doch noch ganz gut, aber irgendwie diese Moves, die wirken so ein bisschen so, als würde man irgendwie versuchen, ein Titelfenster aufzustoßen. indem man sich irgendwelche Veteranen dazu holt, aber an dem Punkt ist das Team eigentlich noch gar nicht.
Nee.
Und dann wurde ja auch schon der Draft zerrissen, weil man ja eigentlich wieder, wie letztes Jahr, Isaiah Simmons, glaube ich, hieß er, ne, dieser sehr flexible Linebacker, wobei man aber gar nicht weiß, bei den Cardinals, wie man ihn einsetzt, das holt man sich ja den nächsten dazu. Den Namen, ich habe ihn leider vergessen, aber das Profil passt der 1:1 dazu. Das kann auch richtig spannend werden, wenn man zwei solche Linebacker hat, die man dann auch sonst wo hinschieben kann, aber irgendwie traue ich dem Cardinals Coaching Staff das auch nicht so richtig zu, das zu nutzen. Deswegen finde ich das Team sehr komisch und zur NFC West würde ich sagen, diese vier Teams haben alle das Potenzial, die Playoffs zu kommen, aber die haben auch alle das Potenzial, in der ersten Runde dann wieder die Biege zu machen.
Ja,
und ganz genau. Das ist dann das Problem am Ende dieser Division wahrscheinlich. Also, ja. Da freuen wir uns wieder, wenn wir die Division gewinnen, kommen weiter und in der ersten Runde geht es wieder nach Hause. Und das ist
auch nicht schön. Genau.
Saving Holland so war es, glaube ich, übrigens.
Ja, genau. Ja. Also die Favoriten in der NFC sind für mich, wenn Rodgers bei den Packers bleibt, sind für mich die Bucks und Packers. Und dahinter ist dann ja halt recht ein großes Feld, ne? Mit Rams, 49ers, Seahawks. Dann die Saints vielleicht noch, je nachdem, wie Jameis Winston sich macht. Aber so starke Teams hast du in der NFC.
Es ist aber wirklich
auch irgendwie nicht.
Es ist wieder weit offen in der NFC. Vor allem, wenn irgendwie dann Rodgers auch nicht spielen sollte, dann ist es wirklich.
Dann wird es ganz spannend. Oder die Buccaneers marschieren einfach so durch. Du NFC East ist natürlich immer schwierig. Cowboys und Washington weiß man auch nicht, wie weit die jetzt schon sind. Also.
Du hast in der AFC halt viel gefährlichere Quarterbacks, finde ich, in der Anzahl jetzt. Also du hast da einen.
Ja, oder auch mit den Browns hast du ja ein Team, das jetzt keinen Elite-Quarterback hat, meiner Meinung nach.
Aber arguably im besten Kader.
Genau, aber eben sehr starken Kader, einen sehr starken Headcoach, der viel draus macht, der die Schwächen des Quarterbacks auch gut kaschieren kann. Dann mit den Ravens eine ganz spannende Offense, die Chiefs natürlich. Also die AFC ist in der Spitze auf jeden Fall deutlich besser besetzt. Ja. Bild hast du auch noch, genau. Ja, aber am Ende muss ja ein NFC-Team auch in den Super Bowl kommen, von daher bin ich mal gespannt.
Wann ist die das Washington?
Washington, ja, schöne Überleitung. Washington, Woche 12, geht's in die Hauptstadt und ja, das Washington Football Team bekommt jetzt so ein bisschen Liebe endlich mal, auch von eher neutralen Experten. Also die Defensive wurde ja schon lange recht stark gelobt, vor allem die Front natürlich. Da hat man sich jetzt auch noch in der Secondary weiter verstärkt. Und ja, die Offensive mausert sich eben langsam so ein bisschen zu einer der besseren in der NFC. Also Ryan Fitzpatrick ist natürlich immer eine Wundertüte, hat aber bei den Dolphins, als er noch gespielt hat, letztes Jahr einen guten Job gemacht. Das Footballteam hat ihm auch ordentlich Unterstützung an die Hand gegeben. Terry McLaurin natürlich in erster Linie. Dann im Draft hat man sich auch verstärkt mit Diami Brown. Adam Humphries und Curtis Samuel wurden in der Free Agency geholt. Also das ist schon ein ganz nettes Receiving Corps, das jetzt vielleicht nicht sofort bei jedem auf dem Zettel ist, wenn es darum geht, wer hat das Beste der Liga. Aber das sind halt echt viele, viele sneaky junge Wide Receiver auch aus den Jahren davor. Antonio Gandy-Golden, Calvin Harmon. Da kann zumindest einer davon bestimmt nochmal eine größere Rolle ausfüllen. Dann Gibson auf Running Back. Die Line war richtig stark letztes Jahr. Also es würde mich nicht wundern, wenn Washington die Division wieder gewinnt und diesmal auch mit einem Winning Record. Also da sollte man, das Spiel sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, glaube ich.
Ja, für mich eines der zwei Trap-Games im Schedule dieses Jahr. Die Divisionsduelle oder natürlich die Spiele gegen, weiß nicht, Packers oder die Titans sind für mich auf dem Papier auch schwere Spiele. Und Washington ist zum Beispiel also ein Spiel, was dann meiner Meinung nach dann vielleicht auch gerne unterschätzt wird, also von der öffentlichen Meinung. Aber ich glaube, das könnte auch ganz böse ausgehen. Und wie du sagst, Fitzpatrick ist eigentlich eine Wundertüte, aber er hat halt immer offensiven Output. Und das ist dann so dieses, wie Jameis Winston eigentlich.
Nur ein bisschen besser.
Ja, ein bisschen zielgenauer vielleicht dann auch noch. Aber Fitzpatrick produziert irgendwie und dann gehen wir eigentlich auch schon fast in Richtung Shootout, wenn nicht das Washington Football Team auf einmal so eine Defense hinstellt und die Seahawks da vielleicht auch dann große Probleme haben, da mit dem Tempo der Washington Offense mitzuhalten. Also auf jeden Fall eins der spannenderen Spieler im Vergleich zum Aufeinandertreffen vom letzten Jahr, wo es ja dann doch recht schnell hoch in Führung ging und danach natürlich wieder Verwaltungsmodus an und mal gucken, was dann passiert. Aber ich glaube, das könnte ein richtiges Spektakel werden in diesem Jahr und auch eine mögliche Niederlage.
Nee, letztes Jahr hat Washington geführt, glaube ich. Ich glaube, Washington hatte 14. Ich glaube, also die hatten eine Führung auf jeden Fall.
Ich dachte, das war so ein 31-7 und danach hat man das runtergespielt oder
nee,
sowas.
Nee. 2015 ist das ausgegangen.
Ach, das ist doch so knapp.
Ja, gut. Das war ein richtiges Kackspiel, das weiß ich noch.
Welches Spiel war eigentlich gut letzte, also so richtig gut? Also,
ja, die ersten Wochen waren zumindest unterhaltsam. Ja.
Übrigens hat Ryan Fitzpatrick ja letztes Jahr den ersten Wochen richtig, richtig gut performt. Ich habe gerade mal geguckt, der war in den ersten 7 Wochen nach EPA pro Play auf Platz 5.
Ja, krass. Ja, und man könnte argumentieren, dass er bei Washington stärkeren Supporting Cast hat, als er ihn in Miami hatte. Also bin sehr gespannt. Ich, falls es einige nicht wissen, bin ja auch Washington-Fan. Von daher, wenn er jetzt nicht gerade gegen die Seahawks gut spielt, freue ich mich auch sehr drauf. Von daher, ja, mal schauen, wie das wird. Ja, Woche 13 geht es wieder gegen die Niners. Henry, du sagst, die Niners starten mit Garoppolo. Wie sieht es in Woche 13 aus? Hat Lance bis dahin übernommen?
Ich gehe eigentlich stark davon aus, also man sieht es eigentlich kaum, dass ein Team, das so einen frühen Pick in den Quarterback investiert, den die ganze Saison raushält. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Deswegen glaube ich schon, dass an dem Punkt dann Trey Lance schon der Starter ist. Ich glaube, das verlieren wir. Ich weiß nicht. Das ist einfach mein Bauchgefühl. Es wird ein sehr schwieriges Ding. Wie gesagt, ich habe es ja schon vorhin angedeutet, ich glaube, das wäre das erste Gewinnen, das zweite dann zu Hause gegen San Francisco verlieren.
Ja, ist ja oft so, dass man dann eine Punkteteilung quasi hat. Tobi, meinst du auch, eins der beiden Spiele geht verloren? Oder bist du so pessimistisch und sagst, wir verlieren beide?
Nee, bei den 49ers habe ich auch wieder einen Split drin und mir egal, wie rum. Also ich glaube nicht, dass man beide Spiele gewinnen kann.
Nee. Apropos Gewinn, Woche 14 gegen Houston. Das sollte dann doch drin sein. Also Houston ist ja Wahnsinn. Deshaun Watson natürlich die große Frage. Spielt er überhaupt? Wenn ja, für die Texans. Also ich glaube, die meisten Experten gehen mittlerweile nicht mehr davon aus, dass er für die Texans aufläuft. Vor allen Dingen nicht zu Saisonbeginn. Also selbst wenn er von seinen unzähligen Vorwürfen der sexuellen Belästigung freigesprochen werden sollte, kann ich mir vorstellen, dass die NFL da trotzdem eine saftige Sperre vorsieht. Und bei den Texans wollte er sowieso nicht mehr spielen. Von daher gehe ich jetzt erstmal nicht von Watson aus. Falls Watson nicht starten sollte, was halten wir denn von Tyrod Taylor?
Wenig bis gar nichts. und ich glaube, wenn die Seahawks das Spiel gegen Houston ohne Watson verlieren, dann kannst du die Franchise abbauen und einpacken.
Ja, dann wird richtig einer weggecancelt hier.
Also, weil das ist wirklich, wirklich einer der, das ist der Bodensatz der Liga, wenn man den Roster betrachtet und das Spiel darfst du nicht verlieren. Das ist ein Must-Win, vor allem wenn es um Playoff-Seeding geht und man sich da gut positionieren will. Wenn man das Spiel verliert, dann ist sowas wie ein First Seed oder solche Träumereien, glaube ich, kaum möglich, ja, weil du so viele andere schwierige Spiele hast. Also das ist ein Must-Win für mich.
Wir sagen ja nur New York Giants letztes Jahr.
Ja, ähnlich.
Ja, aber ich finde Houston ist nochmal viel krasser als die Giants letztes Jahr. Ja, also das ist ja wirklich so ein Trümmerhaufen. Die haben ja nichts. Also die Defense ist eine Katastrophe. In der Free Agency hat man ganz komisch agiert, irgendwie ganz früh sehr viel Geld ausgeben für total mittelmäßige Spieler, deren Namen ich teilweise noch nicht mehr gehört habe. Was nicht heißen soll, dass alle Spieler, die ich nicht kenne, automatisch mittelmäßig sind, aber da habe ich auch durchaus Expertenmeinungen gehört, die meinten so, was wollen die denn jetzt schon mit dem? Also es waren halt Spieler, die normalerweise erst ein bisschen später weggehen, nachdem der große Run auf die Starspieler eben abgeklungen ist. Aber die Texans haben sich irgendwie ganz früh schon gefühlt darauf versteift, irgendwie ihren Kader vollzukriegen mit so mittelmäßigen Spielern, denen sie dann alle irgendwie so ein, zwei Jahresverträge für 5-6 Millionen gegeben haben. Also ganz komische Taktik. Dann der Running Back Raum ist kompletter Wahnsinn mit David Johnson, Philip Lindsay, Marvin Ingram und Rex Burkhead. Also so ein komplettes Sammelbecken von Leuten, die halt eigentlich alle irgendwie ausgemustert wurden, die keiner mehr haben wollte. Und ja, die sich jetzt bei den Texans zusammengefunden haben, also auch für Fantasy wirklich unglaublich scheiße. Ja, auf Receiver hast du Brandon Cooks als einzigen Lichtblick der gesamten Offense. Und dahinter, ja, hast du einen Rookie, wie heißt er, Collins?
Ja, das ist ja der Fantasy-Geheimtipp, ne?
Ja, aber was willst du denn mit einem, der die Bälle von Tyrod Taylor fängt? Also, Taylor ist, also ich finde, der ist so ein bisschen wie Bridgewater, nur mit ein bisschen mehr Lauffähigkeiten. Also halt ein sehr auf Sicherheit bedachter Quarterback, der aber eigentlich wenig bis gar keine Risiken eingeht. Also ich würde sagen, am Passing Game ein bisschen schlechter als Bridgewater, aber dafür halt deutlich mobiler. Aber ja, weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich...
Also bei den Texans kann man auch irgendwie seit 2 Jahren ungefähr nicht mehr nachvollziehen, was deren eigentlicher Plan ist, gerade was das Roster-Building angeht und die Ausrichtung.
Also stellt euch mal vor, wir wären Texans-Fans. Das wäre doch so ultimativ frustrierend, wenn du wüsstest, deine Franchise einfach für die nächsten 3-4 Jahre völlig irrelevant ist. Also, die können ja machen, was sie konnten.
Ja, du bist vor allem Houston-Fan und gibst quasi den Spieler oder die Beziehung zu dem Spieler, der eigentlich der Franchise-Quarterback ist, den du so lange gesucht hast, jetzt. Ja. Wahrscheinlich weg. Also.
Ja. Und dann Hopkins weg und jetzt J.J. Watt weg. Also so viele Identifikationsfiguren. Von wem holst du dir dann ein Trikot? Also als Fan. wem machst du da hinten drauf? Also ja, ganz, ganz komisch. Aber gut, wir sind jetzt nicht hier, um Beileid zu spenden. Wir freuen uns über den, ich schreibe das jetzt hier fest, ne, über den Sieg in Woche 14. Dann, ja, Woche 15 in L.A., da wird es dann nicht mehr ganz so leicht. Tobi, du hast schon gesagt, du befürchtest 2 Niederlagen. Henry, was meinst du? In L.A. haben wir da eine Chance?
Ich habe den Split gemacht, also dass ich da jetzt den Sieg einplane und Anfang der Saison, dass wir da verlieren. Kann natürlich auch andersrum sein. Ich glaube aber, dass wir ein Spiel gegen die Rams gewinnen werden.
Ja, möglich ist. Also Split würde ich wahrscheinlich mitgehen. Aber ich wäre auch nicht völlig schockiert, wenn wir beide Spiele verlieren, weil, wie gesagt, ich habe die Rams ja eh auf 1. Woche 16 gegen Chicago. Ja, Tobi, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an die Bears denkst?
Justin Fields natürlich. Für mich,
der Ersatz-Quarterback, meinst du?
Ja, genau. Worauf wolltest du denn hinaus? Würde mich ja interessieren.
Nee, nichts Spezielles. Also ich finde, die Bears sind halt so ein bisschen graue Maus in den letzten Jahren. Darum fällt einem da halt spontan nicht ganz so viel ein, aber jetzt haben sie halt endlich diesen Hoffnungsschimmer, den die Fans, glaube ich, auch echt gebraucht haben mit Justin Fields, aber Andy Dalton wird ja starten, von daher, was hältst du denn von dem?
Ja, von Andy Dalton halte ich nichts, aber ich glaube, dass er in Woche 16 auch absolut gar nicht mehr starten wird, wenn nicht, dann ist es ein ganz, ganz großes Problem aus Franchise-Sicht meiner Meinung nach.
Ja.
Und deswegen ist dann das zweite Trap-Game für mich in dem Schedule tatsächlich. Also das Spiel gegen die Bears mit wahrscheinlich dann Justin Fields, von dem ich sehr viel halte, mit einer Defense, die, glaube ich, ziemlich ordentlich ist und ein Receiving Corps, der jetzt nicht überragend ist, aber in Ordnung. Allen Robinson hat jetzt endlich mal vielleicht, also man hofft es natürlich, einen richtig guten Quarterback und dahinter sammeln sich ja so ein paar Spieler. Terry Cohen als Gadget-Guy kommt dann aus seiner Verletzung wieder, wenn er in Woche 16 dann noch auf dem Platz steht, aber ich glaube, das könnte auch ziemlich unangenehm werden und auch so ein Spiel, was man dann eventuell im Endspurt der Saison liegen lassen könnte.
Ich glaube übrigens, dass dieser Justin Fields Pick, dass das wahrscheinlich gute Chancen hat, einer dieser Picks zu sein, wo wir dann in 3 Jahren wieder zurückkommen und zurückblicken werden und uns fragen, wie der so tief droppen konnte.
Und aber ich glaube, Ohio kann noch keine Quarterbacks, Henry.
Bitte?
Ohio kann noch keine Quarterbacks.
Ja. Ich glaube, da wird der Justin Fields das Gegenteil beweisen, aber mal gucken. Und ich glaube, dass er auch in eine recht coole Situation da reinkommt in Chicago.
Ja. Ja, Receiving Core sicherlich noch ein bisschen ausbaufähig. Es sei denn, Daniel Mooney haut jetzt richtig ein oder reißt jetzt richtig ein ab, was mich freuen würde. Allen Robinson natürlich, Wide Receiver 1. Auch irgendwie total unterschätzt, finde ich. Also den über den kann man sich nur freuen, aber dahinter wird es halt ein bisschen dünn. Aber ja, die O-Line, großes Fragezeichen. Wurde letzt auch von PFF, glaube ich, als eine der schlechtesten der Liga bewertet. auf Right Guard startet vermutlich Ex-Seattle First Runner Jermaine E. Fetty, an den wir ja alle noch hervorragende Erinnerungen haben. ja, die Defensive nach wie vor stark. Da muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Aber ja, wird sehr spannend, wie Justin Fields sich anstellt. Ich denke auch, dass er in Woche 16 starten sollte. Es sei denn, Andy Dalton reißt auf einmal richtig einen ab, dann weiß ich aber auch nicht, was da los ist. Ja. Aber ich stimme dir zu, Tobi. Das kann tatsächlich auch so ein Trap-Game werden. Also würdest du sagen, wenn du wetten müsstest, dass eins der beiden Spiele verloren geht, Washington oder Chicago?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Woche 17 gegen Detroit nochmal ein angenehmes Duell zum Abschluss. Danach kommt ja noch eins. Ja, also auf dem Papier würde ich sagen, Detroit auch eines der schwächsten Teams der Liga. Mit Jared Goff, ein Quarterback, der eigentlich immer ein sehr gutes System braucht und selbst dann nicht immer funktioniert. Also bei den Rams hatte er ein sehr starkes Jahr. Das war, ich glaube, 2018. Und danach war es dann halt auch irgendwie maximal nur noch solide. Receiver in Detroit quasi nicht vorhanden. Also du hast da Leute wie Amon-Ra St. Brown, Perryman.
Unser Deutscher.
Our Amon-Ra. Quintus Cephas, wen haben sie noch? Terrell Williams, glaube ich, ne? Von den Raiders. Also das ist halt auch so eine zusammengewürfelte Gruppe. Das sind dann halt viele Zweien oder Dreien. Aber mit vielen Zweien oder Dreien machst du dir halt kein Wide Receiver 1. Also da, ja, ist wenig. Du hast natürlich TJ Hawkinson noch auf Thailand. Der könnte Goff bestimmt helfen, dann eben auch auf kurzen Routen häufiger mal anspielbar zu sein. Aber insgesamt eher schwierig. Die O-Line wird wahrscheinlich sehr stark werden. Die Andrew Swift kann davon profitieren, der Running Back aus dem zweiten Jahr. Die Defensive ist aber auch wirklich, also personell ganz schwach. Von daher, ja, sehe ich bei Detroit jetzt relativ wenig Spielraum, finde ich aber auch gar nicht so schlimm aus deren Sicht, weil sie haben ja ordentlich Picks bekommen von den Rams. Das heißt, sie können sich jetzt in Ruhe für die Zukunft aufstellen, haben wahrscheinlich nächstes Jahr einen hohen Pick, können sich dann ihren Quarterback aussuchen und ja, sei denn Jared Goff beweist auf einmal, dass er doch QB 1 werden kann, aber das glaube ich irgendwie nicht. Von daher, ja, Detroit für mich sollte ein klarer Sieg werden, oder hat da irgendjemand eine andere Meinung zu?
Nee, eigentlich nicht. Es ist so das mittelmäßigste Team in unserem Schedule, glaube ich.
Echt, findest du die mittelmäßig? Also ich finde die deutlich unter Mittelmaß. Ja. Oder wie definierst du Mittelmaß jetzt?
Ja, ihr habt wahrscheinlich recht, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke. Wahrscheinlich doch.
Ja, ich würde sagen, also Detroit ist eines der fünf schlechtesten Teams.
Ja. Ja, ich schließe mich euch an, ich ändere meine Meinung.
die größte Attraktion in Detroit ist der Headcoach und das sagt nicht viel über das Roster. Ja, sagt sehr viel über
das Roster. Und die Art und Weise ist dann noch.
Ja, ich hoffe, die Seahawks kommen nicht mit zertrümmerten Knien aus dem Spiel wieder zurück. Das, was hat er gesagt? Durchgebissenen Kniescheiben oder so? Der Coach auf der Pressekonferenz.
Letztes Mal kam er doch irgendwie mit dem Motorradhelm in die PK.
Ja, weil er irgendwie, der ist irgendwie Sponsor von irgendeinem Hillbilly-Render. ich weiß nicht genau, was die da machen, aber irgendwie fahren halt ganz oft im Kreis.
Also, also sowas kann ja auch irgendwie klappen, die Spieler, wenn die bei sowas irgendwie mitziehen, sowas kann aber sowas von krass nach hinten losgehen. Deswegen, ich glaube, die Lions werden allein aus der Hinsicht irgendwie dann trotzdem ein Team sein, was man ganz gut mal verfolgen kann, aber sportlich sollte man da halt irgendwie nicht zu viel erwarten.
Habt ihr eigentlich, ich bin ja ganz gespannt, so wie es über die zwei, drei Jahre jetzt läuft. Ja.
Habt ihr eigentlich den Jaguars Headcoach Urban Meyer gesehen mit dieser WWE-Geschichte da?
Ja, der war der...
In der Kabine oder was?
Genau, kam irgendwie ein Wrestler rein und dann hat er ihm dann den Laptop in die Hand gedrückt und dann den anderen Wrestler irgendwie damit vermöbelt. Ganz komisch.
Ja, es gibt ja Leute, die sowas feiern.
Manche Trainer haben da wirklich komische Fetische oder was auch immer.
Das war aber auch bei der an und denken wir einfach nur so, warum?
Ja, bei Wrestling bin ich ja auch mal früher sehr involviert gewesen. Mittlerweile gucke ich es nicht mehr so, aber es war die AEW und das ist ja die Liga vom, ich glaube, vom Sohn vom Jaguars-Owner und dadurch hat sich das dann alles so ein bisschen ergeben.
Mr. Khan Jr.
Genau. Und die haben ja diese neue Wrestling-Liga vor einigen Jahren gegründet und wollen da irgendwie Konkurrenz treten und ja, dann ist auch mal so ein Headcoach der Jaguars mit involviert in der ganzen Promomaschinerie. Ja, ist auch mal was.
Ja, sollen sie machen. Woche 18 in Arizona, jetzt aber letztes Spiel. Ja, Divisionsduell nochmal zum Abschluss, ist man ja mittlerweile gewohnt. Ich würde sagen, auch gegen die Cardinals werden wir ein Spiel verlieren. einfach, weil es so ist.
Pessimistisch in der Division. Ich bin da schon bei den 4-2, muss ich sagen.
3-3 würde ich sagen in der Division.
4-2.
Ja, ist okay. Ja, also ich weiß nicht genau, welches Spiel wir verlieren, aber ich hoffe, kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende 1 wird. Ja, 18 wäre natürlich ärgerlich, je nachdem, wie die Seed-Verteilung dann aussieht. Aber
wir reden jetzt über Seeds, ich rede gerade erstmal über Einzug.
Ah,
so haue ich da nämlich eher drauf, weil.
Easy.
Weil Cardinals letztes Saisonspiel ist ja auch nicht ganz so toll gewesen. Als wir die Playoffs vor 3 oder 4 Jahren verpasst hatten, kann ich mich auch richtig gut an diese Spiele erinnern. Da ist, glaube ich, auch, sind die Cardinals mit einem Backup-Quarterback aufgelaufen. Mhm, hatten zu Beginn dieses Spiels, glaube ich, einen Drive über 8 Minuten mit einem Touchdown. Du hast förmlich gemerkt, wie aus dem damals noch Century Linkfield die Energie rausgezogen wurde. Dann hat der Tyler Lockett mal, ich glaube, das war der letzte Return-Touchdown, den er hatte, direkt den Kickoff returned. Stande explodiert und am Ende hat man verloren, hätte aber trotzdem durch die anderen Ergebnisse, und das ist ja dann meistens schon ein ganz großes Problem, wenn man auf Schützenhilfe angewiesen ist, dann sowieso nicht die Playoffs erreicht und hat das Spiel schlussendlich dann auch noch gegen die Cardinals verloren. Das war
durch einen Miss-Field-Goal von Blair Walsh, glaube ich.
Genau, das war ganz furchtbar und ich hoffe, dass sich die Geschichte da nicht wiederholt. Also das wäre noch deprimierender als das Playoff aus gegen die Rams dieses Jahr.
Das stimmt. Ja. Ja, dann hätten wir alle Wochen durch und ich würde mal sagen, können wir mal eine Record-Prediction auch hinten dranhängen. Habt ihr eure schon parat?
Ich habe gerade mal Els eingetragen, wo ich glaube, dass wir wahrscheinlich das Spiel abgeben werden. Ja. Ich hätte einen parat, wenn du einen brauchst.
Dann hau mal raus.
Gut, ich habe Niederlagen gegen die Titans, eine gegen die Rams, gegen die Packers und eine gegen die Niners. Mhm. Und bin dann bei einem optimistischen 13-4.
Ja. Ja, aber ich füge noch eine hinzu gegen die Cardinals. Und dann bin ich bei 12-5. Aber ja, denke schon, dass es sich irgendwo in der Richtung abspielt. Tobi, was hast du?
Ich habe eine 10-7 gerade. Ich hab Titans, die beiden Rams-Spiele, eins aus Washington und Bears, dann eins aus 49ers und dann, ja gut, ich habe Cardinals, also kann man auch gerne eine F6 rausmachen. Ich habe aber jetzt gerade meine 10-7, also, weil ich denke, dass man auch da eins abgeben wird. Und dann muss man gucken, also deswegen sprach ich ja darüber über Seeding, da muss man gucken, ob man erstmal damit einzieht.
Mit 10-7 kann es unter Umständen schwierig werden, in die Playoffs zu kommen. Aber dadurch, dass 7 Mannschaften reinkommen, wird es wahrscheinlich reichen.
Ja, und wir haben ja auch gesagt, dass die NFC nicht ganz so stark ist dieses Jahr. Das heißt, dann verliert man vielleicht auch einige Spiele gegen die AFC-Gegner. Und ja, vielleicht reichen dann auch 10 Siege. Man wird sehen. Ja, das war es soweit mit der Prediction. Und gleich gibt es noch einen kleinen Aufruf, eine kleine Nachricht im Two-Minute-Warning und genau, da kommen wir jetzt zu.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, Two-Minute-Warning nutzen wir heute dazu, um einen kleinen Spendenaufruf durchzugeben. Und zwar habt ihr sicherlich alle mitbekommen, dass die Situation in NRW und Rheinland-Pfalz teilweise unglaublich kritisch ist. Durch das Hochwasser, durch die Überschwemmung haben schon viele Menschen den Tod gefunden. Viele sind obdachlos durch die Fluten geworden, sind nach wie vor auf Hilfe angewiesen. Von daher gibt es jetzt auch von German Seahawkers Seite aus einen Spendenaufruf. Den findet ihr auf all unseren Social-Media-Kanälen. Und ja, da möchten wir euch noch einmal kräftig dazu animieren, auch kleine Beträge helfen. Wie gesagt, wir sind auch Studenten, wir schwimmen jetzt auch nicht in Geld. Von daher, ja, auch kleine Kleckerbeträge. Und wenn es nur 5 Euro sind, ne, da kriegst du auch schon 10 Packung Nudeln für. Also als Student weiß man sowas auf jeden Fall. Aus dem Grund, ja, gebt euch einen Ruck. Spendet von mir aus auch nur kleine Beträge. Ich werde es heute auch noch machen. Und dann ist sicherlich auch den Menschen vor Ort geholfen. Und insgesamt können wir da als Fanclub auf jeden Fall dann auch stolz sein auf das, was zusammenkommt. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 600, 700 Euro.
Ich glaube, ich habe heute schon mal geguckt, das war an 3.000 schon dran, wenn ich mich nicht
täusche. War das Ziel nicht 1,5 sogar?
Ziel war Standort 3000 und dann waren wir bei 2,9 oder sowas.
Ja. Okay, krass. Ja, dann habe ich einen Tag nicht reingeguckt und schon ist es explodiert. Also ich denke, da können wir jetzt schon sehr stolz drauf sein, aber ja, jeder Euro zählt und genau, an der Stelle einfach nochmal. Überlegt es euch auf jeden Fall. Ist keine große Sache, tut euch vermutlich nicht so weh und geht auch auf jeden Fall sehr schnell.
Übrigens, ich schaue gerade drauf, 14.48 Uhr am Sonntag, jetzt haben wir 3.220 Euro schon gesammelt.
Ach krass.
Echt super.
Das ist schon mega, auf jeden Fall, ja. Und wenn ihr davon teil sein wollt, dann macht euch kurz die Zeit, nehmt euch die Zeit, das sind maximal was 5 Minuten, wenn es hochkommt. Ich denke, das wird jeder investieren können und ja, ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und mit den Worten können wir uns, glaube ich, auch verabschieden. In den nächsten Wochen kommen noch Previews zur Offense und zur Defense. Wir schauen uns unsere Division-Gegner näher an. Und dann fängt ja auch bald schon die Preseason an. Von daher auf jeden Fall volles Programm. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und damit verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.